Wie schwingt dein Leben gerade? Spürst du diesen November-Blues? Es wird früh dunkel, das Leben ist vielleicht neblig oder trüb. Oder bist du gerade ganz euphorisiert und voller Hoffnung, wie auf der Titelseite der Zeit, weil in Amerika Wahlen waren oder weil ein Impfstoff vielleicht bald zugelassen wird? Wie schwingt dein Leben gerade? Wenn das Leben endlich ist, wann fange ich endlich an zu leben? Zugegeben, diese Frage habe ich bei Eckart von Hirschhausen gelesen. Der ist Arzt und Unterhaltungskünstler und er wartet nach Corona darauf, auf Tour zu gehen mit dem Thema endlich. Aber das Thema ist eigentlich viel älter als irgendein aktuelles Kabarettprogramm. Es steht schon in der Bibel. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. So steht es in der Bibel, in einem Gebet, im Psalm 90, Vers 10. Aber mal ehrlich, wollen wir als Menschen über unsere Endlichkeit nachdenken? Auch wenn es witzig verpackt ist? Sterben müssen, begrenzt sein, wenn das Leben endlich ist? Ich glaube, in uns Menschen wehrt sich etwas dagegen. Viele Menschen wollen nicht über Begrenzung, über Endlichkeit des Lebens nachdenken. Und es gibt mindestens drei Weisen, wie wir nicht darüber nachdenken. Nämlich, dass wir es betäuben oder verdrängen, dass wir es kaschieren oder dem sogar entfliehen. Etwas will nicht darüber nachdenken, dass unsere Zeit und unsere Kräfte begrenzt sind. Und den Gedanken an die Endlichkeit, ja, den betäuben wir. Und solche Betäubungsmittel, die können ganz schöne und normale Gewohnheiten sein, auch legal. Also wenn ich morgens aufstehe, dann gehe ich erstmal mit meinem Bademantel zur Kaffeemaschine. Und dann lasse ich mir erstmal Bohnen mahlen. Und dann tun mir immer meine Nachbarn leid, weil das meistens sehr früh schon ist und die sehr laut ist. Und wenn ich bedenke, ist ja Koffein im Grunde genommen eine legale Möglichkeit, die Endlichkeit, die Müdigkeit des Lebens jetzt zu überspielen, sich aufzuputschen. Letztlich irgendwie nicht gesund. Und so gehen wir eigentlich öfter gegen unser Körperempfinden, wollen wir wach und leistungsfähig sein. Und zwar immer. Und andere greifen dann zu Red Bull oder in ganz extremer Form zu künstlichen Drogen wie Crystal Meth, eine Droge, die emotional die Leistungsgrenze quasi aufhebt und verdrängt, dass der Mensch endlich ist und unglaublich abhängig macht und total zerstörerisch wirkt vom ersten Tag an. Also dem Gefühl der Endlichkeit zu entgehen. Es gibt nicht wenige Menschen, die in ihrem Leben das überspielen, die das betäuben und ihren Schmerz betäuben oder die Gefühle einfach aufputschen. Und digital, man muss dazu gar nicht äußere Drogen nehmen, gibt es unglaublich viele Angebote, sich aufzuputschen durch kleine und große Online-Spiele, die das Belohnungssystem im Gehirn füttern und einem vorgaukeln, dass man von Level zu Level immer höher steigt, immer besser wird. Wenn das Leben endlich ist, dann wollen viele das nicht spüren. Und eine zweite Weise, nicht an die Endlichkeit erinnert zu werden, ist, dass wir es kaschieren. Ja, Endlichkeit, das soll man uns wenigstens nicht ansehen können. Damit verdienen Kosmetikabteilungen Milliarden. Ja, die Schminke verdeckt die Augenringe und die Anti-Aging-Creme die Falten und die Haare werden gefärbt. Und ich sehe mich auch jedes Mal beim Friseur, dass die Haare weniger werden und irgendwie grauer. Und traditionell gelten die Haare als Zeichen der Vitalität in allen Religionen, in allen Kulturen. Und wie schmerzhaft ist es dann für Menschen, wenn sie eine Chemotherapie haben, dass die Haare ausfallen. Und das, was innerlich aggressiv ist und das Leben zerstört, äußerlich auf einmal sichtbar wird für andere, das Leben ist endlich. Und das ist schwer, der Endlichkeit des Lebens ins Gesicht zu sehen. Deshalb kaschieren wir es, deshalb übermalen wir es. Und die dritte Form ist, dass wir fliehen. Da gibt es ganz extreme Versuche. Einige versuchen, der Endlichkeit zu entkommen, nicht indem sie sich betäuben oder aufputschen oder es einfach kaschieren, sondern gehen sogar verbotene oder extreme Wege. In Deutschland ist es verboten, aber es gibt weltweit Menschen, mehrere tausend, die sich nach ihrem Tod bis minus 196 Grad einfrieren lassen, ihren Körper mit Frostschutzmittel füllen und in einem Behälter mit Stickstoff sich einlagern lassen, um in der Hoffnung, dass jemand sie in 50 oder 100 Jahren in der Zukunft dann auftaut und wiederbelebt. Und das lassen die sich mehrere 10.000 oder 100.000 Euro kosten, weil es so schwer ist, anzunehmen, dass wir endlich sind. Und ich denke, in uns, in jedem von uns steckt diese Sehnsucht, dass wir das Schöne genießen und dass es unendlich sein möge und dass die Party nicht aufhört. Und als bei einer Feier alle müde waren und die Erwachsenen schon angefangen haben, sich zu verabschieden, soll ich als Kind gefragt haben, wann beginnt die Party endlich? Wann feiern wir endlich? Und in Corona-Zeiten sagen das vielleicht einige jetzt und sagen, wann feiern wir endlich? Wir wollen als Menschen übers Limit. Wir wollen unbegrenzt leben statt endlich. Psalm 90 betet, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und wenn du dazu bereit bist, über deine Endlichkeit nachzudenken, wieso könnte Gott eine gute Adresse für diese Frage sein? Wieso jetzt mit Gott darüber reden? Also wenn es Gott gibt, dann muss er unendlich sein, unsterblich. Denn sonst ist es kein Gott. Und wenn es Gott gibt, dann müsste er größer sein als mein Maß und meine Vorstellung von Zeit und Raum und Leben. Und wenn es Gott gibt, dann ist er der Schöpfer des Lebens und damit Ursprung der Zeit. Und wenn es also einen Experten gibt, um über Endlichkeit und das Leben nachzudenken, dann ist es der lebendige, unendliche Gott, der Ewige. Und wenn es ein weises Buch gibt, dann sind es eben nicht viele, viele Ratgeberbücher, die es gibt, sondern wenn es ein weises Buch gibt, um über den Sinn des Lebens nachzudenken, dann ist das für mich der größte Bestseller der Weltgeschichte, die Bibel, die eigentlich jede Woche in der Spiegel-Bestsellerliste auf Platz 1 stehen müsste. Das Gebet im Psalm 90, das beginnt mit diesen Gedanken. Im Lutherdeutsch klingt es so, Herr, du bist unsere Zuflucht für und für, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, der du die Menschen lässest sterben und sprichst, kommt wieder, Menschenkinder, denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist. Und wie eine Nachtwache. In der modernen Basisbibel klingt der Vers so, Herr, ein Versteck bist du für uns gewesen, von einer Generation bis zur anderen. Die Berge waren noch nicht geboren, die ganze Welt lag in den Geburtswehen, da bist du Gott schon gewesen und du bist es von Anfang bis in alle Zukunft. Du führst Menschen zurück in den Staub. Andere rufst du ins Leben und sprichst, komm zur Welt, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre vergehen vor deinen Augen so schnell, als wäre es gestern gewesen. Sie gehen vorbei wie eine Nachtwache. Dieses uralte Gebet sinniert, dass Gottes Zeitmaß größer ist als das eigene. Weiter im Versen heißt es, dass Menschen 70 oder 80 Jahre leben und dass das ein langes Leben ist. Aber für Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag, wie eine Nachtwache. Gott ist unendlich. Und erstaunlich, dieser Beter flieht nicht vor der Vorstellung, dass das so ist, dass er begrenzt nur Zeit hat und er flieht auch nicht vor der Größe Gottes, sondern im Gegenteil, diese Größe Gottes, dass er der Schöpfer ist, das kann er glauben. Und das ist für ihn eine Zuflucht, ein Versteck heißt es hier. Gott ist für ihn ein Ort der Geborgenheit, ein sicherer Ort. Gott ist für ihn dieser sichere Ort, Geborgenheit, eine Zuflucht, ein Versteck. Wenn dein Leben endlich ist, wo ist dein Ort der Geborgenheit? Mit wem kannst du über Erfahrungen der Endlichkeit sprechen? Mit wem kannst du darüber nachdenken, ins Gespräch kommen? Mit Gott? Wer, wenn nicht Gott, kann uns Menschen helfen, mit unserer Endlichkeit zu leben? Endlich zu leben. Wenn mein Leben endlich ist, wann fange ich endlich an zu leben? Ja, wenn du endlich leben willst, dann möchte ich dich bitten, fang heute damit an. Verschieb das nicht. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das ist kein Gebet fürs Sterbebett. Dieses Gebet ist nicht für Menschen, die im Sterben liegen, denn dann ist es zu spät, klug zu leben. Am nächsten Sonntag möchte ich am Ewigkeitssonntag über die Frage sprechen, wie gelingt die letzte Reise? Was kann dabei helfen, gut Abschied zu nehmen? Was bedeutet Lebensqualität am Lebensende? Aber heute geht es um das Leben vor dem Sterben. Es geht um die Lebensreise jetzt, den Tag heute und morgen. Und Gottes Rat besteht darin, die eigene Endlichkeit nicht zu betäuben, nicht zu verdrängen, nicht zu kaschieren, sondern zu bedenken und dadurch lebensklüger zu werden. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Worin besteht diese Lehre denn? Was macht einen vielleicht lebensklüger? Und ich möchte dich mit diesem Thema heute auffordern, Gott danach zu fragen, bei Gott zu suchen, in der Bibel zu forschen. Er will dir helfen zu leben. Und in der Bibel entdecke ich drei Lektionen und die möchte ich euch vorstellen. Und vielleicht ist eine dabei, wo du sagst, ja, da könnte Gott mir helfen. Drei Wegweiser zum Leben. Denn Gott zeigt mir den Weg zum Leben, so heißt es im Psalm 16, Vers 11. Du zeigst mir die Wege zum Leben. Drei Lektionen, reduzieren, annehmen und verstärken. Gottes Lektion Nummer 1. Folgendes könnte Gott dich bitten. Folgendes bitte ich dich zu reduzieren in deinem Leben, damit du heute endlich leben kannst. Gott ist ein Experte im Reduzieren. Er beherrscht die Kunst des Loslassens. Gott erschafft die ganze Welt, das heißt die Erde und Flüsse und Bergen, die Pflanzen, die Tiere und den Menschen. Und dann lässt er seine Schöpfung los und übergibt die Verantwortung für die Erde und die Schöpfung den Menschen. Er erschafft die Klimagesetze und übergibt die Beeinflussung des Klimas den Menschen. Und Gott hat nicht den Eindruck, dass er sich um alles kümmern muss, obwohl er Gott ist. Und als Menschen spielen wir manchmal Gott. Vielleicht ertappst du dich dabei, dass du den Gedanken hast, dass du unersetzlich bist. Vielleicht nur in deiner Familie, vielleicht nur bei deiner Arbeit, vielleicht nur in dem Milieu, das du dir selbst geschaffen hast. Aber mancher stürzt sich in Arbeit, übernimmt immer mehr Aufgaben, bezahlte oder ehrenamtliche Aufgaben und diese Arbeit, dieses Ehrenamt oder Amt wird wie eine Droge, wie ein Ersatz fürs Leben. Aber Gott hat den Menschen so geschaffen, dass er 6 Tage gerne arbeitet, ja. Aber am 7. Tag soll er ruhen, er soll Verantwortung loslassen. Und er soll auch spüren, die Welt dreht sich weiter ohne mich. Es würde auch ohne mich weitergehen. Und es geht. Ich bin nicht Gott. Ich halte die Welt nicht am Laufen, noch nicht mal meine kleine Welt. Gibt es etwas, das du loslassen sollst? Etwas, was dran ist, zu reduzieren? Mancher erlebt mit unheimlich viel Ablenkung, mit Zerstreuungsmöglichkeiten, die er nicht loslässt. Serien im Fernsehen oder im Internet, Computerspiele. Und man merkt gar nicht, wie die Stunden des Tages unheimlich viel Zeit verbraucht werden mit sozialen Medien und diese Zeit denen geopfert werden. Gibt es etwas, das du reduzieren musst, dass du eingrenzen, steuern ja musst, um leben zu können? Bedauerst du am Ende eines Tages wirklich, nicht genug gearbeitet zu haben? Bedauerst du am Ende eines Tages wirklich, nicht genug Ablenkung gehabt zu haben? Wenn das eine Stimme Gottes in deinem Gewissen wird, was bittet Gott dich zu reduzieren in deinem Leben? Die zweite Lektion ist eine ganz schwere: annehmen. Folgendes bitte ich dich, an Widrigkeiten und Umständen in deinem Leben anzunehmen, um endlich leben zu können. Manche Menschen verpassen das Leben in der Gegenwart heute, weil sie dabei sind, Pläne für die Zukunft zu machen oder weil sie sich überlegen, wie das Leben sein könnte, das sie gerade nicht führen, oder weil sie die ganze Zeit gegen etwas ankämpfen, was sie gar nicht mehr ändern können und was sie auch in Zukunft nicht beeinflussen können. Viel von der Energie wird verschwendet, sich zu ärgern, zu grübeln, besonders gerne nachts zu jammern über die Umstände und Widrigkeiten, die heute so sind, wie sie sind und die sich gerade nicht ändern lassen. Der unschuldig leidende Hiob sagt einen sehr lebensklugen, schweren Satz: Das Gute nehmen wir an von Gott und das Böse sollten wir nicht annehmen. Hiob 2, Vers 10. Das Gute nehmen wir an von Gott und das Böse sollten wir nicht annehmen. Es ist natürlich leichter, Gutes anzunehmen im Leben. Aber was ist mit dem Sperrigen in deinem Leben? Mit dem Schweren, mit dem Mangel, mit dem Defizit? Hiob antwortet diesen Satz einer Stimme, die ihn in einem Leben verzweifeln lassen will. Die sagt: Hör doch auf mit dem Ganzen. Aber Hiob trotzt mit diesem Satz dem Leben, indem er das Widrige umarmt. Manchmal, das sind auch manchmal Menschen in deiner Vergangenheit, deiner Kindheit, deiner Familie, deiner Gemeinde, bei denen deine Lebensaufgabe darin besteht, sie zu akzeptieren. Und zwar so, wie sie gehandelt haben, mit ihren Stärken und ihren Schwächen, mit dem Sperrigen. Man könnte auch lange grübeln, warum es überhaupt Böses gibt oder Schuldhaftes oder Unvollkommenes im Leben und warum die Welt so ist und sogar meine, deine Welt und wer schuld daran ist. Aber häufig halten die Warum-Fragen ab, die Situation anzunehmen, zu meistern und auszuhalten. Warum-Fragen sind nicht verboten. Natürlich sind sie nicht verboten. Sie haben Geistesgeschichte geschrieben. Sie können aber auch im wahren Leben quälen und gefangen nehmen, statt zu befreien. Gibt es Widrigkeiten, bei denen deine schwere Aufgabe darin besteht, sie zu akzeptieren? Gibt es Umstände, in denen du lebst, die du zurzeit annehmen musst? Und für jede Widrigkeit im Leben gibt es Menschen, die eine ähnliche Widrigkeit erleben. Eine ähnliche Krankheit, schwere Krankheit, eine ähnlich schwierige Kindheit, eine ähnliche Kränkung. Unterschiedlich sind Menschen darin, wie sie diese Widrigkeiten akzeptieren lernen, wie sie damit umgehen. Sie lernen, mit der Krankheit zu leben, mit ihrer Kindheit, mit einer Kränkung. Lass dir von Gott auch Menschen zeigen, die das gelernt haben, die gelernt haben, mit ihrer Krankheit, ihrer Kindheit, ihrer Krankheit gesund zu leben. Gesund mit einer Krankheit zu leben ist möglich. Lerne von anderen endlich zu leben, von Gott. Die dritte Lektion: verstärken. Folgendes bitte ich dich, vielleicht möchte Gott dich bitten, dich etwas zu verstärken in deinem Leben, um endlich leben zu kommen. Denn manchmal verpassen wir das Leben, weil wir halt Pläne machen für die Zukunft, weil wir uns ein Leben ausmalen, wie es sein könnte oder wie es gewesen sein könnte, eins, das wir gerne führen würden. Aber wir setzen nicht um, was wir heute ändern können. Und stattdessen möchte Gott dir dabei helfen, in deinem Leben jetzt gute Gewohnheiten einzuüben. Und Gewohnheiten sind ja erst Gewohnheiten, wenn man es öfter versucht hat und wenn man etwas verstärkt. Und wir alle haben so eine Grundmotivation, bestimmte Vorsätze irgendwann mal umzusetzen, aber sie in die Tat umzusetzen. Nutzt du die Corona-Zeit, um mehr in der Bibel zu lesen, mehr zu beten, regelmäßiger in einen Gottesdienst zu gehen, anderen zu helfen, Das ist alles möglich, trotz Corona, trotz widriger Umstände. Nicht jedem vielleicht, einen realen Gottesdienst zu besuchen, aber Bibel lesen und beten und anderen helfen, das ist auf jeden Fall möglich. Gibt es Gewohnheiten, die du neu einüben könntest, um deinem Leben mehr Sinn, mehr Qualität zu geben? Hängt natürlich auch mit dem zu tun, was man vielleicht reduziert im Leben. Und wenn Menschen sterben, dann bedauern sie nicht, zu wenig gearbeitet oder zu wenig ferngesehen oder zu wenig Zeit im Internet verbracht zu haben, sondern sie bedauern, dass sie sich zu wenig Zeit für Familie und Freunde genommen haben. Und sie bedauern, dass sie sich zu wenig Zeit für die Quelle des Lebens, für den Sinn genommen haben, für den Unendlichen, für den ewigen Gott. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wie kann Gott, wie kann sein Wort uns helfen, endlich zu leben? Was wäre klug für dich? Was wäre lebensklug für dich? Zu reduzieren, was anzunehmen und was zu verstärken. Das Gebet vom Psalm 90 endet mit folgenden Worten. So soll sich an uns erweisen, wie freundlich, ja wie freundlich der Herr ist, unser Gott. Lasst das Werk unserer Hände gelingen. Ja, Gott ist freundlich. So ist Gott, und zwar nicht nur manchmal, wenn es ihm gerade danach ist, sondern so ist Gott in seinem Wesen. So ist Gott in seinem Wesen, freundlich. Er ist Liebe. Gott ist Liebe. Und aus Liebe hat er die Welt und auch dein Leben geschaffen. Und aus Liebe hat er auch das Leben der anderen geschaffen. Und aus Liebe will er dir helfen, dein Leben zu gestalten. Und aus Liebe will er dich halten und tragen und will, dass dein Leben gehalten und getragen und gesegnet ist. Gott möchte dein sicherer Ort sein. Alles andere ist gar nicht in unserer Kontrolle, in unserer Macht. Darüber verfügen wir gar nicht. Gott möchte dein sicherer Ort sein, deine Zuflucht. Und deshalb kannst du ihn auch bitten, halte mich, trage mich, verändere mich, hilf mir. Und aus Liebe will Gott, dass du endlich lebst, auch wenn dein Leben zu Ende geht, dann will Gott ewig, das heißt für immer mit dir sein. Und darauf kannst du vertrauen. Nicht der November-Blues hat das letzte Wort, nicht unsere Stimmungen, die schwanken, sondern der Schöpfer spricht das letzte Wort. Und er ist freundlich. Wann feiern wir endlich? Ganz am Ende der Weltgeschichte wird die größte himmlische Party aller Zeiten stattfinden. Das ist der Horizont der Bibel. Und bis dahin leben wir endlich. Feiern wir nur kleine Partys, nur begrenzt. Und bis dahin leben wir heute. Was kannst du heute und morgen reduzieren? Was kannst du annehmen? Was kannst du verstärken? Gott ist unendlich. Gottes Liebe ist unendlich. Und der unendlich liebende Gott, der segne dich. Amen.